SWR 2. Und jetzt ist es Zeit für Reflexe. Die Burg Waldeck, genauer die mittelalterliche Ruine der Burg Waldeck auf dem Hunsrück, unweit von Koblenz, ist in der Schweiz kaum bekannt. Ein Stück unbekanntes Deutschland, aber ein ganz wichtiges Stück Deutschland, deutscher Kulturgeschichte. Auf der Burg Waldeck wurde das deutsche Lied nach dem Zweiten Weltkrieg wieder salonfähig. Hier wurden fast alle großen Liedermacher der 1960er und 70er groß. Auf die Burg Waldeck holte sich Deutschland damals die internationale Liederwelt. Und auf der Burg Waldeck kam es zu einem musikalischen Krieg, bei dem nicht Gitarren in die Brüche gingen, sondern eine Bühne in die Luft flog. Peter Vögerli, ehemaliger Deutschland-Korrespondent von SRF, war auf der legendären Burg Waldeck.
Ein Wald, ein Nachthimmel, ein knisterndes Feuer, ein großer Kreis beleuchteter Gesichter, im Rücken irgendwo hinter den Bäumen versteckt die Burgruine Waldeck. Stimmen, die sich finden. Seit gut 100 Jahren wird hier auf der Burg Waldeck auf dem Hunsrück gesungen, dem Hochplateau zwischen Rhein und Mosel und dem sogenannten Deutschen Eck. 45 Kilometer von Koblenz, 80 Kilometer von Mainz entfernt. Dort, wo Filmemacher Edgar Reitz sein großes Epos Heimat angesiedelt hat, die epochale Chronik einer Hunsrücker Bauernfamilie im fiktiven Schabach durch Weltkriege, Niederlagen, Wirtschaftswunder und Wiederaufstieg. Ein sehr deutscher Ort. Im Frühling sind die Rapsfelder ein gelbes Meer, der weite Himmel nur begrenzt von den Alleebäumen am Horizont. Und im Winter, erzählt die Serviertochter im Gasthof zum Rehberg in Castellaun, in charakteristischem Hunsrücker Platt.
Und im Winter, wenn man am Rhein war, das dreckige Rheinwasser und keine Schnee, nur Matsch und Dreck. Und wenn man hier raufkommt, dann haben wir die wunderschönen Felder und Wiese, die mit Schnee bedeckt wurde, das war in Landschaft wie im Himmel.
Auf der Burg Waldeck trafen sich anfangs des 20. Jahrhunderts die sogenannten Neroter Wandervögel. Teil der großen Jugendbewegung, damals in der Ära von Kaiser Wilhelm II., die den Städten, dem Zwang der Eltern, den notorischen Marineuniformen für Kinder entflohen. Denn
früher gab es ja keine Jugendliche, sondern nur kleine Erwachsene. Wenn Sie mal sich Bilder betrachten, wie die Kinder rumgelaufen sind mit ihren Anzügen und so.
Sagt Piet, einer der Sänger am großen Lagerfeuer. Doch die Burg Waldeck ist vor allem berühmt wegen der Liederfestivals in den 1960er Jahren.
Ich würde sagen, das ist deutsche Woodstock, würde ich sagen.
Ja, das hat man immer so gesagt. Hier, die Waldeck ist das Woodstock vom Hunsrück oder so, ne? Auf deutschem Boden.
Und da kam ja die Welt auf die Waldeck.
Obwohl, was hier, wie Sie sehen, ganz schön in der Provinz ist und die nächste Stadt nur wirklich weit genug entfernt und auch keine Haltestelle von Bahn oder Bus hier irgendwo in der Nähe ist, hat das wirklich in ganz Deutschland Leute angezogen, die davon eben begeistert waren. Die sagen, das hatten wir noch nicht gehört.
Hier auf der Waldeck wurde das deutsche Lied wieder salonfähig. In Deutschland, nach dem Krieg, nachdem es von den Nazis komplett diskreditiert worden war. Und hier wurden sie alle groß. Die Liedermacher der 60er und 70er, Reinhard May.
Auf der Burg Waldeck würde ich tatsächlich den Anfang für mich sehen.
Hannes Wader, Franz Josef Degenhardt, Hans-Dieter Hüsch, Dieter Süberkrüpp. Und aus der Mainzer Musikschule des Liedermachers Christoph Stählin, der seit Jahrzehnten auf der Waldeck spielt, ist auch Judith Holofernes von der bekannten Band Wir sind Helden hervorgegangen. Die Waldeck war die Mutter aller modernen deutschen Liederfestivals, erzählt Christoph Stählin.
Und viele, viele Kinder hat es gekriegt, also viele Festivals, die sich dann in den 70er Jahren ausgebreitet haben.
Wie Krokusse sprossen sie nach dem Vorbild der Waldeck aus dem Boden. Und die Medien pilgerten damals in den 60ern auf den Hunsrück, dem Irgendwo im Nirgendwo, mit Übertragungswagen und Kamerateams auf die Waldeck und fabrizierten stundenlange Zusammenschnitte der Festivals. Den Anfang machte das Chanson Folklore international, junge Europäer singen, organisiert von der Arbeitsgemeinschaft Burgwaldeck 1964. Es wurden Lieder aus Afrika, Irland, Amerika, Israel gesungen und es kamen in den Folgejahren auch Musiker aus aller Welt auf die Waldeck.
Und dann hat man sich natürlich auch in den 60er Jahren sozusagen wieder in die Völkerfamilie reingesungen mit unserer ganzen vergelten Tradition und haben gesagt, also wir sind jetzt nicht mehr so, wie wir uns kennenlernen haben müssen, sondern wir laden uns Freunde aus aller Herren Länder ein. Und man hat sich dadurch besser gefühlt.
Und es kamen auch Deutsche. Mit fast nichts im musikalischen Rucksack.
Wir kamen mit 3 Liedern hierher und haben die dann, der Reinhard May hat die dann in verschiedenen Sprachen gesungen, damit er sein Programm voll bekam. In Französisch und in Deutsch das gleiche Lied gesungen. So war das.
Erinnert sich Waldeck-Veteran Hans-Georg Schmitz. Denn es gab keine deutschen Lieder, 20 Jahre nach den Nazis, dem Holocaust, der deutschen Schuld. Wo sind eure Lieder, eure alten Lieder, fragen die aus anderen Ländern, wenn man um Kamine sitzt, sang Franz Josef Degenhardt 1964 und gab gleich selbst die Antwort.
Tot sind unsere Lieder, unsere alten Lieder.
Es war das Schlüssellied 1964.
Lehrer haben es sie zerbissen, kurz behoste sie verklampft, braune Horden totgeschrien, Stiefel in den Dreck gestampft.
Tot sind unsere Lieder, in den Dreck gestampft von den Braunhemden in den kurzen Hosen. Lagerfeuer, Singen, Fahrten durch die Natur, das Erbe der Wandervögel hatten die Nazis an sich gerissen und diskreditiert. Nur allmählich wurde Deutsch wieder salonfähig, erinnert sich Liedermacher Christoph Stählin, der Mann mit den Schalkfältchen.
Wir sind angefangen damit, dass wir Lieder aus internationalem Repertoire gesungen haben, spanische, französische, chinesische, afrikanische, weiß der Teufel. Und die Eskalation war, also man hat immer seltenere Lieder aus dem Liedschatz der Welt gesungen und das Seltene hat dann gegipfelt im selber gemacht, das war dann ganz selten. Das hatte man ganz für sich allein.
Deutsch war komplett exotisch. Musikjournalist Michael Kleff bringt es auf den Punkt.
Hier auf der Waldeck wurde das deutschsprachige Lied wiederentdeckt. Also Lieder der 1848er Revolution zum Beispiel, Volkslieder, die Nationalsozialisten missbraucht hatten, die wurden hier wiedergefunden, wieder gesungen und parallel dazu wurde das neue deutsche Lied hier entdeckt.
Die Burg Waldeck war der Soundtrack der neuen Zeit in der BRD. Das Ende vom Mief, auch musikalisch, der Adenauerzeit. Zwar
ja, Deutsch singen konnte man immer, manchmal zu deutsch. Es gab also Deutschgesänge aller Art. Es gab den deutschen Schlager, es gab die deutsche Blasmusik, die auch eine Art von deutscher Gesang ist. Es wurde seit 1955 schon wieder deutsche Märsche gesungen in der Bundeswehr. Und was gefehlt hat, war ein bestimmter Ausdruck, eine bestimmte Art in deutscher Sprache beschrieben war, wie wir wirklich leben.
Sagt der frühere SWR-Musikjournalist Tom Schröder, der die Festivals über Jahrzehnte begleitet hat. In der Bundesrepublik, der Militarismus und Krieg noch in den Knochen saß, ließ sich das neue Gefühl am besten mit einem militärischen Begriff ausdrücken.
Lasst uns ins Leben desertieren. Ich kann das immer nur wiederholen. Das ist für mich eigentlich diese Aufbruchsstimmung, wie man sie nicht besser eigentlich formulieren kann. Lasst uns ins Leben desertieren.
Tausende kamen in den 60er Jahren. Und merkwürdig, die Waldeck war international und gleichzeitig unglaublich deutsch. Die amerikanische Bürgerrechtsikone Odetta, die bei Martin Luther Kings «I have a dream»-Rede in Washington gesungen hatte, trat auf der Waldeck auf. Und nach einer der vielen Legenden soll sich gleichzeitig Udo Jürgens vergeblich um einen Auftritt beworben haben.
Ja, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, weil es nur das Ivan Rebrov hier war.
Und nach einer der vielen Geschichten der Waldeck soll sich Opernsänger Hans-Rolf Rippert nach einem Spontanauftritt hier oben eben Ivan Rebrov genannt haben. Und dann kam 69.
Hier war 1969, sah es hier genau so aus, wie in Woodstock vielleicht, nur dass wir besseres Wetter hatten.
erzählt Zeitzeuge Tom Schröder. Aber es war anders. 2800 Gruppen der Subkultur und der außerparlamentarischen Opposition seien damals eingeladen worden. Woodstock auf der Waldeck war eben sehr deutsch organisiert. Nicht singen, sondern übers Singen reden.
Es ist also das, was in Woodstock passiert ist. Es hat hier sich so ähnlich angesehen. War aber viel durchdachter. Es kamen bis zu 4000 Leute, die nicht wie in Woodstock Rockmusik hören wollten, sondern die diskutieren wollten. Und alle möglichen Arten von Musik auch hören wollten. Zum ersten Mal übrigens Rockmusik dann auch hier. Aber eben auch, um darüber zu reden. Nicht, um sie, wie man damals sagte, zu konsumieren, sondern in Workshops darüber zu diskutieren.
Mit verheerenden Folgen für die Musik. Eine Basisgruppe Waldeck des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes SDS beschimpfte das Festival als Tagung singender Fachidioten. Sänger würden für die Revolution nicht benötigt, Gitarren in die Ecken, war der Slogan. Kabarettist und Liedermacher Hans-Dieter Hüsch wurde vom Publikum von der Bühne vertrieben.
Was uns heute Abend hier vorgetragen worden ist, das können wir uns nicht bieten lassen.
Ja, deswegen bin ich ja mal in Diskussion.
Das ist Provokation.
69 auf der Waldeck endete im Chaos. Doch 69 unmittelbar nach der Waldeck, 45 Kilometer entfernt in Koblenz, mündete in die Wahl von Willy Brandt, so Tom Schröder.
Ein Teil von diesen Sängern haben sich dann nach diesem 69er Festival, das zunächst mal das allerletzte war, hier auf der Weile, haben sich dann unten getroffen zu einem großen Konzert in Koblenz in der Stadthalle. Das war schon fast eine Art Wählerinitiative mit Sympathie Richtung Willy Brandt. Und 69, die Wahl ist dann das gewesen, was auch viel weiter ist als Woodstock, dass hier parlamentarisch die Leute, die besseren Leute, die wir eigentlich wollten, mehr Demokratie war, dass die die Wahl gewonnen haben.
1995 schließlich kam Woodstock persönlich auf die Waldeck. Babsänger Wolfgang Niedecken kündigte einen Helden von Woodstock 69 an.
Richie Havens!
Richie Havens, der in Woodstock 1969 auf einen Schlag weltbekannt wurde.
Mama, take my guns away from me. Getting too dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door.
Und schließlich Waldeck heute, Pfingsten 2012.
Leute, es fängt an!
Nicht Tausende, nur Hunderte. Mehr ein intimes Treffen, mehr Ältere, aber auch Junge. Deutsche Liedermacher, die man kaum am Radio hört, die unbekümmert Anleihen an der eigenen Vergangenheit der neuen deutschen Welle der 1980er machen.
Och, es ist, das, jeder kann das so nehmen, wie er das will. Ich finde das, weiß ich nicht.
Wie zum Beispiel der 31-jährige Stefan Ebert mit seinem galaktischen Liebeslied in einem parallelen Universum.
Von den Bildern in meinem Kopf kann man Filme drehen und in einem parallelen Universum würden wir uns küssen heute Nacht in einem parallelen Universum. Bist du genau für mich gemacht, wie dem auch sei. Gehen aneinander vorbei, unsere Herzen sind grad nicht frei. Aber zur gleichen Zeit in einem parallelen Universum. In einem parallelen Universum. Könnte alles passieren. Dankeschön. Ich darf Arno nochmal auf die Bühne bitten, dem ich viel verdanke, dass ich nämlich heute hier sein kann. Er hat mich abgeholt von Emmetshausen vom Bahnhof. Und er fährt hervorragend Auto und singt noch viel schöner. Arno!
Und ich möchte jetzt ein Lied spielen über diese Welt, in der ich groß geworden bin, in der ich Kind war. Es ist eine Welt, die, wie hier viele wissen, geprägt ist von Katholizismus, Karneval, Weinseligkeit, aber auch von einer unglaublichen Beamtenbehäbigkeit.
Oben standen Kirchen, meistens gotisch. Unter Kerzen bog sich ein Bürotisch. Da waren Weihrauch, Orgelklang und Pietas. Eine Monstranz war da und Ministranten, die die Sünde schon persönlich kannten. Und der Erlöser in dem weiten hohen Chor. Waren Preußen dort und viel Franzosen, eine Festung Dornbestrupp und Rosen und die alte Stadt dahinter und davor.
Ausschnitte von der Waldeck 2012 auf DRS2. Seideko, Arno Rittgen, der das ganze Rheinland in einen Song packen kann, Stefan Ebert und dann eine überraschende Begegnung mit, ja, Antje Vollmer, der früheren Bundestagsvizepräsidentin der Deutschen Grünen.
Und dann wollte ich immer schon mal auf die Waldeck, weil ich natürlich weiß, dass das für die Musikszene, gerade die politische Musikszene in Westdeutschland, sehr wichtiger Ort war.
Und Begegnung mit Stacheldraht. Die große Festivalwiese und die Ruine der Burg Waldeck, darunter am Abhang, sind durch ein Drahtverhau getrennt. Denn auf der alten Burg residieren die Neruta Wandervögel, die mit dem Festival nicht viel am Hut haben. In den 60er Jahren attackierten die Neroter die neue Festivalkultur gewalttätig. 69 verbrannten sie rote Fahnen und nicht nur das.
Ja, das Haus ist abgebrannt, vielleicht das. Ja, und eine Bühne haben sie mal gesprengt. Aber das war später, glaube ich. Das war später. Das habe ich nicht mitbekommen. Aber die Neroter haben dann Stromkabel durchgeschnitten, sodass also stundenlang Pause war. Alles dunkel. Die Künstler konnten nicht weitermachen, weil dann musste dann erst wieder repariert werden. Solche Zwischenfälle gab es dann, ja.
Berichtet dieser langjährige Festivalbesucher. Per Krolle, Archivar der Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck, erinnert sich ungern.
Wenn praktisch da schöne ausländische Folklore gesungen wurde, dann schrien die vom Waldrand, Deutsch singen, Deutsch singen. Das habe ich selbst erlebt.
Ausgerechnet. Denn die Neruta Wandervögel reisten in den 20er und 30er Jahren buchstäblich um die Welt. Spektakulär. Zu Fuß nach Griechenland oder auf Ägyptens Pyramiden, durch die USA, Südamerika bis Buenos Aires, Japan. In Peking wurden sie 1933 vom früheren Kaiser von China empfangen. Die Reisen finanzierten sie sich mit Theatern und Liedern und sie machten Aufnahmen für die UFA, die legendäre deutsche Universum Film AG, die als Vorfilme im Kino gezeigt wurden. Globalisiert, zu Fuß.
Als Führer der Wandervögel des Neroter Bundes, benannt nach seinem Gründungsort, dem Eicheldorf-Lehrort, begrüße ich Sie mit einem kräftigen Horrido.
Die Stimme von Robert Oelbermann, dem legendären Führer der Neruta Wandervögel, in einem der Reisefilme. Vor dem Ersten Weltkrieg gehörte er zur Wandervogelbewegung auf der Flucht aus den Städten, Konventionen, dem Wilhelminismus. Nach dem Krieg gründete der hochdekorierte Offizier auf der Burg Waldeck den Bund Neruta Wandervogel, weiß die Grüne Antje Vollmer, die sich in ihrer Doktorarbeit mit der damaligen Jugendbewegung befasst hat. Die Wandervögel waren Aussteiger, aber nicht links, sondern national, konservativ. Sie huldigten nach der traumatischen Niederlage des Ersten Weltkriegs einem charismatischen Führerprinzip, aber nicht Hitler.
Das Führerprinzip war damals charismatisch aufgeladen. So ein bisschen wie Stefan George, der nicht in der Jugendbewegung war, aber es gab damals relativ viele Modelle, dass charismatische Persönlichkeiten, junge, begabte, intelligente Leute um sich scharten und ein völlig anderes Leben mit denen starten wollen. Und das hatte in Deutschland besonders viele Anhänger, weil man so vollkommen desillusioniert nach dem Ersten Weltkrieg war. Und man brauchte eine Gegengesellschaft zu der tristen Zeit der Anfangsjahre der Weimarer Republik. Und da war das die große Fluchtbewegung.
Die Filme liefen noch in den deutschen Kinos, als zahlreiche Nehrother bereits im KZ saßen. Auch Robert Oelbermann, der unter dem Vorwand der Homosexualität verhaftet und in Dachau umgebracht wurde. Die Nazis kassierten die sogenannten bündischen Jugendbewegungen sofort.
Weil die Nazis ja eigentlich auch eine Jugendbewegung waren. Und darum haben sie versucht, die Lager, den Einfluss auf junge Leute, auch das Männerbündlerische in vielen Jugendbewegungsgruppen zu kopieren.
Nach dem Zweiten Weltkrieg etablierten sich die Original-Nehrother wieder auf der Burgruine. Die Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck, die selber aus der bündischen Jugend hervorging, übernahm das Festivalgelände. Getrennt durch Stacheldraht. Die einen, die Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck, holten sich die Welt auf die Burg. Die anderen, die Nehrother, gingen in die Welt hinaus.
Und ich glaube, ohne jetzt die Nehrother in diese Ecke da drängen zu wollen, die waren durch ihre Fahrten, waren die tatsächlich sowas von international. Und trotzdem waren sie eben nicht international offen. Also nicht hierzulande den Leuten gegenüber offen.
Waldeck-Kenner Tom Schröder. In den letzten Jahrzehnten manövrierte sich der aktive Nehrother Bund ins rechte Abseits. Am Pfingstfestival 2012 sind die jungen aktiven Nehrother unterwegs, die Älteren singen im Wald oberhalb der Festwiese am Lagerfeuer und erzählen von ihren Reiseabenteuern. Damals.
Und mir ist aufgefallen, als ich seinerzeit in den 70er Jahren das erste Mal in Ägypten war, auf der Cheops-Pyramide, ich bin da raufgeklettert, Stufe für Stufe raufgeklettert und habe zu meinem Erstaunen ein großes N mit einer Krone oben auf der Spitze eingemeißelt gefunden. Und das war dieses Symbol vom Nehrother Wandervogel.
Wenn das Feuer die Nacht weit erhellt und wir stehen zusammengesellt, ja, dann klingen unsere alten Lieder von den Bergen nieder in die weite Welt.
Deutsch und international ist die Waldeck.
Wenn man es dialektisch formuliert hat, das typisch Deutsche ist gerade der Hang nach dem Internationalismus. Und insofern ist es kein Widerspruch.
Bringt es Liedermacher Christoph Stählin auf den Punkt. Die Waldeck ist zunächst eine Geschichte von Männern und dann auch die Geschichte von Männern und Frauen, die sich nicht verstanden in der Nachkriegszeit. Eine kleine Geschichte der Emanzipation der Frauen in der Bundesrepublik, die in den 50er Jahren nichts auf der männerbündlerischen Waldeck zu suchen hatten, die misstrauisch beäugt wurden, der erste Bikini auf dem Turmfeld, dem Festivalgelände, war ein Skandal. Und keine kann das so eindrücklich erzählen wie die Frau des Archivars der Waldeck, Lilo Krolle, die einem von Minute zu Minute mehr in den Bann ziehen kann.
Ich habe das Turmfeld da nicht betreten. Das kam gar nicht in Frage. Ich durfte mal so von Weitem sehen, da war die Ruine und so weiter. Ja, das war 1957. Bei dem Festival 1964. Und dann war es so, dass da wohl schon Frauen waren und die da kamen, sprachlos und empört nach Hause und sagte, stell dir vor, es war Sommer und dann ist da eine junge Frau irgendwie mit Bikini über das Turmfeld gelaufen. Das war so unmöglich, ne? Das war so abartig, das war völlig entweihend. Ne? Man kann sich das alles gar nicht mehr vorstellen. Ich sehe das ja, ich habe das ja später auch gelassen gesehen, das ist ja töricht. Ne? Ich bin ja heute als alte Frau froh, die Entwicklung zu sehen, wie das im Laufe der Zeit gekommen ist. Aber dass die Anfänge so waren, das ist Tatsache. Durch die Festivals kam ja diese, also nach 64, 65, da war ich ja immer dabei, und da kam ja die Welt auf die Waldeck. Und da brach das scharfe Ritual, brach dann. Die Gesellschaft hatte sich auch verändert, das muss man sich auch vorstellen. Ja, ich bin von alten Jungfrauen unterrichtet worden, ne, die übrig geblieben waren sozusagen. Ne. Der Krieg, da waren ja keine Männer. Die hatten ja höchstens, wenn sie Liebesverhältnisse gehabt hatten, waren die Männer ja im Krieg geblieben. Aber diese Frauen waren ja, als sie Kriegerwitwen wurden, 23, 24, 25 Jahre. Und ich kann mich noch erinnern, dass diese Frauen tabuisiert waren in der Gesellschaft. Also ich weiß es so in der Nachbarschaft oder irgendwie sowas, was ich dann so mitkriegte. Man wollte keinen Verkehr haben mit Kriegerwitwen. Die waren ja, Also, wenn man jetzt davon ausgeht, dass verheiratete Frauen das Konservativste in der Gesellschaft sind, die verheirateten Frauen wollten das nicht. Die wollten nicht den Umgang mit Kriegerinnen. Ja, das ist die Tatsache. Die wurden auch nicht eingeladen. Die waren immer so im Verdacht, nicht so ganz seriös zu sein. Ne? Und die waren ja junge Frauen. Die trauten sich gar nicht rumzuflochten und so. Das war ja gar nicht üblich. Aber man traute ihnen nicht. Das gehört auch zu der Geschichte dazu. Und die spiegelte sich in gewisser Weise auch auf der Waldeck. Das wollen die jungen Männer damals, die wollten das natürlich nicht hören. Aber dass die vaterlosen Jungs, ne? Oder der Vater war wiedergekommen, hat gesagt, so, meine Lieben, jetzt bin ich da und jetzt hört auf mein Kommando. Und das wollten die Jungen überhaupt nicht hören. Denn die hatten bei der Mutter im Bett geschlafen, ne? So in den engen Beziehungen. Die hatten gesagt, mit 10 Jahren war man erwachsen. Und die hatten gar keinen Bock zu hören, was der Vater jetzt sagte. Und die kam, und dann ist es natürlich so, die kamen aus der Kriegsgefangenschaft zurück und hatten ewig von ihrem Gretchen geträumt. Ne? Jetzt kommen die zurück und erleben rabiate Frauen. Denn die Frauen waren rabiate geworden, das ist notgedrungen. Die mussten gucken, die waren den ganzen Tag damit beschäftigt, wie kriege ich die Bude warm, wie kriege ich überhaupt die Bude, alle die Kinder, dass sie anständig schlafen können, dass sie satt werden und so weiter. Heinrich Böll hat das wunderbar beschrieben, da in seinem Brot der frühen Jahre und so weiter, in seinen ersten Büchern. Also und diese ganzen Geschichten, die haben mindestens im Hintergrund die Waldeck mit beeinflusst. Die Leute wollten, wenn die da hinkamen, die wollten nichts von Familie wissen, die wollten nichts, kein Theater haben mit Frauen, ne, die ja immer als Anspruchsnehmer wahrgenommen wurden. Die Frauen hatten immer Ansprüche, wollten immer irgendwie die Männer greifen, Männer fressen, ne, die Zeit, wieso gehst du da wieder hin, wieso machen wir nicht das zusammen und so. Und jetzt kommen noch manchmal alte Männer ins Archiv. Im Sommer, vorhin Sommer, habe ich das auch wieder erlebt. Der Mann war völlig begeistert, wollte das Archiv sehen. Die Frau sagte immer, ja, wir müssen zurück, ne, wieder in unser Quartier. Ich mache den Frauen da keine Vorwürfe, aber ich sage, die Kommunikation zwischen dem Mann und Frau, die ist so minimal darüber, was die Männer erlebt haben in ihrer Jugendzeit. Die sind völlig unfähig, da richtig drüber zu reden. Und deswegen sind das alles, was ich jetzt so erzähle, natürlich erlebte Geschichten. Aber man muss es einbetten in die Geschichte der Gesellschaft des 20. Jahrhunderts. Und ich akzeptiere, als ich erwachsen wurde, habe ich das akzeptiert. Als junge Frau habe ich das mehr oder weniger akzeptiert, weil ich ja mit dem Dieter zusammenbleiben wollte. Und ne, so. Also da waren die Bedürfnisse ja nicht so groß. Mein Leben war sowieso nicht üppig. Also ich meine, in den 50er Jahren, Anfang der 60er Jahre, war das in Deutschland noch nicht so witzig. Ne? Wir waren das öffentliche Leben war sehr karg. Das kann man heute auch nicht mehr erzählen, so ein 13-Jährigen, der alles hat und rauf und runter. Ja, so ist es.
Die Burg Waldeck als kleine Geschichte der Emanzipation der Frau.
Das Feuer die Nacht weit erhellt.
Da waren Burgen halb zerstört, die Alten.
Reggie Evans!
Von Bildern in meinem Kopf kann man Filme drehen.
Als das deutsche Lied wieder salonfähig wurde.
Dankeschön.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.